Ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen zu einem Forschungsprojekt Dinge und Sexualität. Im Rahmen des Deutschen Hygienemuseums in Dresden sind Sie da beteiligt in einem Unterprojekt. Das Hygienemuseum geht ja der Geschichte des Körpers und auch eben der historischen, den historischen Umgangsformen mit dem Körper nach, und das eben seit Beginn des 20. Jahrhunderts, und Sie haben da eine große Sammlung. Daraus ziehen Sie jetzt quasi auch Objekte, sogenannte Beziehungsobjekte. Was für Objekte befinden sich denn da in Ihrem Bestand? Also wie sortieren Sie jetzt das, was in Ihrem Bestand da ist? Und vielleicht heißt das ja sogar auch, es kommen neue Objekte dazu.
Wir haben relativ am Anfang gleich versucht zu gucken, okay, wie können wir denn diesen riesigen heterogenen Bestand an Sexualitätsobjekten fassen und auch gruppieren, klassifizieren. Da haben wir so drei große Gruppen herausgearbeitet an Objekten. Das sind halt immer auch Grenzkategorien. Also viele Objekte lassen sich nicht eindeutig in eine Gruppe oder Kategorie einordnen, sondern die Grenzen sind wirklich fließend. Und diese drei Gruppen sind zum einen Schutz-, Verhütungs- und Reproduktionsmittel. Die umfassen so die Zeitspanne zwischen 1900 und der Gegenwart. Dann haben wir Sexspielzeuge bzw. Stimulationsobjekte seit den 1980er Jahren. Und dann gibt es noch eine Gruppe an Objekten, die Geschlecht und Sexualität regulieren sollen. Also das sind Medikamente, aber auch mechanische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Penispumpen oder Klitorispumpen. Und wir versuchen natürlich auch sammlungskritisch zu schauen. Also warum sind denn bisher welche Objekte in die Sammlung gekommen und wo gibt es da auch Fehlstellen? Und Anliegen des Projekts ist es auch, diese Fehlstellen zu schließen, also insgesamt die Sammlung diverser zu gestalten, vielfältiger zu gestalten, um einfach aufzeigen zu können, okay, es gibt halt eine Vielfalt an Sexualitäten und das sollte die Sammlung auch in irgendeiner Form und Art abbilden. Und Beziehungen finden sich eigentlich in den meisten Objekten in der musealen Sammlung wieder. Also wie Sie schon sagten, es geht um Körperwissen und Körperpraktiken und das sind immer Menschen gekoppelt an Dingen involviert. Also es besteht immer irgendeine Art von Beziehung zwischen Mensch und Ding oder zwischen Mensch und Mensch.
Sie sprachen jetzt von den Beziehungen. Was für Rückschlüsse lassen sich denn ziehen von Objekten, wenn ich da jetzt zum Beispiel sowas wie eine Penispumpe habe oder ein Medikament, ein Präparat wie die Pille? Vielleicht können wir anhand von Gegenständen, die Teil Ihrer Sammlung sind, ja mal exemplarisch schauen, wie diese sich vielleicht eben auch in einem Wandel von Sexualität verhalten, wie sich eben Beziehungen zwischen einem Objekt und einem Menschen zeigen, was sich aus diesen Objekten schließen lässt.
Generell kann man eigentlich bei fast allen Objekten sehen, dass sich das Sprechen über Sexualität ändert oder geändert hat. Also wenn man jetzt diese Zeitspanne, die wir im Auge haben, zwischen 1900 und der Gegenwart fassen, es ist einfach eine veränderte Kommunikation sichtbar, die auch dann unmittelbar am Objekt sichtbar wird. Also Beispiel Pille, da haben wir dann verschiedene Bestandteile zum eigentlichen Objekt, zum Medikament dazu, wie den Beipackzettel, der mit der Zeit länger und umfassender wird, wo auf Nebenwirkungen hingewiesen wird, wo ganz klar die Einnahme dieses Dings, dieses Medikaments reglementiert ist. Es verändert natürlich den Gebrauch und damit auch die Beziehungen zwischen der Pille, also dem Ding, und der Nutzerin. Und dasselbe können wir zum Beispiel auch bei Kondomen sehen, denen dann ab den 1980er und vor allen Dingen 90er Jahren auch bei Packzettel beiliegen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass hier am Museum mit den Objekten und der Dokumentation der Objekte Grundlagenforschung betreiben. Das sieht erstmal ganz unspektakulär aus, was wir machen. Also wir schauen nach dem Material, wir schreiben auf, welche Firmen bei der Herstellung beteiligt. Wir dokumentieren das, was wir tatsächlich vorfinden und die Veränderungen, also sei es beim Firmenwechsel oder eben bei der Beschreibung der Objekte oder den Gebrauchsanweisungen oder bei den Namen der Objekte oder bei den Abbildungen, die auf den Packungen drauf sind. Das ist zum Beispiel bei den Kondomen auch interessant. Also wie sich sozusagen das visuelle Bild verändert. Das sind für uns Fakten, die wir versuchen festzuhalten. Und Grundlagenforschung heißt auch, wir stellen das zur Verfügung, wir stellen auch schon mal eine These auf, aber was uns ganz wichtig dabei ist, dass es eine Aufmerksamkeit gibt und dass wir andere Forscher davon überzeugen können mit unserer Arbeit, also dass sie dann andocken und dass weitere Forschungen stattfinden.
Können Sie mal so ein Beispiel vielleicht für eine These geben, die Sie da im Zuge der letzten Monate aufgestellt haben?
Das ist jetzt ein aktuelles Thema, weil wir da neue Objekte in die Sammlung gekommen haben zum Thema Sexspielzeug. Eine These ist ein anderes Sprechen über Sexualität, eine Betonung von Lust auf jeden Fall und dass Körper diverser gesehen werden, aber gleichzeitig auch wieder bestimmte Bilder und Vorstellungen der NutzerInnen mitgegeben werden.
Schauen wir aber vielleicht nochmal auch eben auf diese Sexspielzeuge auch als Objekte ihrer Sammlung und auch Objekt der Analyse quasi zum Thema Sexualität und Beziehungsweisen. Ich habe letztens da von einem Massagegerät in der DDR gehört, das dann allerdings am Ende eben als Sextoy womöglich genutzt wurde. Also Masturbation war anscheinend in der DDR kein öffentlich debattiertes Thema und somit gab es offiziell auch keine elektromechanischen Sexspielzeuge. Gibt es ähnliche Beispiele, die Sie da nennen können, auch beim Blick auf Ihre Sammlung, wo es so eine Form von Umnutzung vielleicht auch gegeben hat von Gegenständen?
Wir haben natürlich in unserer körperhistorischen Sammlung auch Massagegeräte. Um 1900 oder aus den 1920er, 30er Jahren und auch aus der DDR-Zeit. Die sind halt dokumentiert und erfasst in unserem Sammlungsbestand als Massagegeräte. Und nun gibt es seit einiger Zeit das Thema der Umnutzung von Massagegeräten. Und die große Frage steht im Raum, hat denn das nun stattgefunden? Wurden diese Geräte benutzt rund um das Tabuthema, heute nicht mehr so stark wie früher, aber früher ganz stark, Selbstbefriedigung, Solo-Sex. Man kann sich die Gebrauchsanweisung anschauen, es gibt bestimmte Hinweise, also es gibt zum Beispiel so Kodierungen, zum Beispiel Nervenschwäche. Das ist so eine typische Bezeichnung für die Zeit um 1900, wenn es darum ging, dass noch mit Erektionsstörungen angesprochen werden. Aber letztendlich können wir solche Sachen nicht konkret belegen. Wir versuchen, das so ein bisschen aufzufangen, dieses Tabuthema und dieses im Nebel stehen und nicht so richtig wissen, indem wir in unserem Projekt uns bemühen, Interviews zu führen mit Menschen, die bereit sind, über ihre sexuellen Praktiken mit uns zu sprechen und nicht nur mit uns darüber zu sprechen, sondern uns auch Objekte zu geben, wo sie da eine Beziehung haben.
Ich finde es spannend, bei so einem Forschungsprojekt, da hat man ja vielleicht auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung, auf was man vielleicht so stoßen wird. Andererseits wird man sicherlich auch immer mal wieder überrascht. Was sind vielleicht so Momente, wo Sie überrascht wurden von Erkenntnissen, die Sie da gewonnen haben?
Was heißt überrascht, aber im Positiven berührt auch bin ich eigentlich immer von der Offenheit der Menschen, die uns ihre Geschichten anvertrauen. Und was jetzt eine inhaltliche Erkenntnis angeht, durch die Interviews ist es uns ja möglich, immer so kleine Schlaglichter zu werfen oder vielleicht auch Extrempositionen aufzuzeigen oder auch so Gegenerzählungen zu großen Narrativen zur Sexualität aufzuzeigen. Also zum Beispiel, dass eine Zahnbürste als Stimulationsobjekt benutzt wird, obwohl eigentlich Sexspielzeug bereits zugänglich gewesen wäre. Und was ich da jetzt immer wieder bemerkenswert finde, ist auch, für Dinge wird ja immer Wissen auch vorausgesetzt, also für den Gebrauch von Objekten ist meistens ein bestimmtes Wissen erforderlich. Der Gebrauch von Objekten muss auch erst erlernt oder einstudiert werden und das ist dann bei einigen Objektgruppen deutlicher zu sehen und bei anderen ist es dann doch wieder über einen individuellen Gebrauch eher zu fassen. Also Beispiel Verhütungsmittel oder Mittel zur Empfängnisverhütung gehen dann meistens mit einer starken Vorgabe zur Einnahme, zum Gebrauch einher, sodass die AnwenderIn genau weiß, okay, die Pille nehme ich jetzt so und so ein und dann passiert das und das. Oder auch das Kondom muss ich so und so überstreifen, damit ein Schutz gewährleistet ist. Und ja, zum Beispiel Sexspielzeug oder Stimulationsobjekte sind da sehr viel weniger greifbar. Also Menschen eignen sich das sehr viel individueller an und auch wenn es Vorgaben gibt, vielleicht seitens des Herstellers wird es dann vielleicht trotzdem anders gemacht.
Jetzt hört man da ja wirklich schon auch raus, also eine Bandbreite an Gegenständen und die Gegenstände an sich haben sich vielleicht weiterentwickelt. Würden Sie jetzt sagen, aus Ihrer bisherigen Betrachtung dieser Beziehungsgegenstände, der Beziehungsobjekte, hat sich denn dann in den letzten 100 Jahren tatsächlich ja so eine Form von Körper- und Sexualpraktiken und auch Beziehungsformen, wenn man darauf schließen kann, so stark gewandelt oder haben sich vielleicht auch einfach nur die Objekte verändert?
Das Sprechen über Sexualität und sexuelle Praktiken hat sich verändert. Das kann man auch an den Objekten sehen. Also sie werden ja beworben und sie werden verkauft mit dem Sprechen über Sexualität. Sie sind nicht mehr so stark tabuisiert. Sie sind in der Öffentlichkeit präsent. Es gibt Werbefilme dazu und, und. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Sexspielzeug denkt. Natürlich kann man auch sagen, dass das ikonische Objekt, die Antibabypille oder das Kondom, dass die im Laufe des 20. Jahrhunderts, dass das Zäsuren waren, also dass die Pille in den 1960er Jahren natürlich Sexualität verändert hat. Auch wenn man das heute kritischer sieht, was ja auch gut ist, wenn man jetzt da genauer hinschaut und die Sache, also die Pille von verschiedenen Seiten betrachtet. Und auch das Kondom hat natürlich im Zusammenhang mit AIDS in den 80er Jahren eine ganz neue Karriere gemacht und hat ist ganz viel stärker in die Öffentlichkeit gekommen. Also das ist visuell überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und wenn man da zum Beispiel an die Zeit um 1900 denkt, da war es undenkbar, dass man Kondome so gezeigt hat und so beworben hat. Und ja, 80 Jahre später war es dann zum Glück möglich und konnten Menschen damit gerettet werden, weil man halt ganz offen über das Kondom gesprochen hat. Sexuelle Praktiken, die gab es schon immer, und ich denke, das Reden, das Entscheidende ist.
Und sicherlich wahrscheinlich auch das Wissen, was Sie ja eigentlich auch schon angesprochen haben, also das Wissen darüber, ja, überhaupt, dass es sexuell übertragbare Krankheiten gibt und dass Menschen sich eben ja auch durch Objekte davor schützen können.
Genau, also diese Erkenntnisse gab es schon kurz nach 1900, war klar, dass die Geschlechtskrankheiten, dass man die vermeiden kann, Syphilis, Tripper, Gonorrhoe, indem man sich mit einem Kondom schützt. Aber zu diesem Zeitpunkt war es nicht möglich, darüber so offen zu sprechen. Da kann man dabei der Geschichte des Kondoms im 20. und 21. Jahrhundert ganz deutliche Entwicklungen sehen.
Genau, und dass sich Praktiken geändert haben oder Beziehungen, das kann man eigentlich so nicht sagen, wenn man auch gerade Quellen aus dem frühen 20. Jahrhundert anguckt. Also ein Beispiel ist da von dem berühmten Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld das Buch Liebesmittel aus den späten 1920er Jahren, wo er verschiedene Stimulationsdinge, sage ich jetzt mal, auflistet und klassifiziert und halt eben auch die mit bestimmten Praktiken verbindet. Daran sieht man, okay, schon vor fast 100 Jahren gab es dieses Wissen um Dinge und Praktiken. Das ist zwischenzeitlich verloren gegangen, auch weil das Institut für Sexualwissenschaften Berlin dann von den Nazis 1933 geplündert wurde und zerstört wurde, weitestgehend. Aber das ist nicht so, dass sich dadurch Praktiken oder Beziehungen geändert haben, sondern dass es einfach jetzt quasi wieder aufkommt und, wie Frau Rüsiger schon sagte, so ein anderes Sprechen über Sexualitäten da ist und sich das dann eben auch an den Objekten wieder zeigt.